Guten Morgen oder guten Nachmittag oder guten Abend, welche Uhrzeit es auch immer sein mag bei dir. Und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, wo ich jede Woche mit einem Gast aus unserer erweiterten Jacobin-Großfamilie spreche über die wichtigen politischen Themen des Tages. Heute sprechen wir über Bürgergeld, nämlich über die Verschärfungen beim Bürgergeld und was sie eigentlich uns sagen über den Stand der Klassenkämpfe und die Machtverhältnisse in der deutschen Regierung. Damals, im Dezember 2003, manche von euch werden euch noch erinnern können, als die damals rot-grüne Regierung Hartz IV verabschiedet hat, galt es, damals noch unter einem sozialdemokratischen Kanzler, galt es als eine politische und wirklich gesellschaftliche Zäsur. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik hat eine zumindest angeblich linke Regierung, damals unter SPD und Grüne, eine weitreichende Reform verabschiedet, gegen die Interessen ihrer eigenen Wählerbasis und auch gegen die Stimmen von Gewerkschaften und Sozialverbänden. Hartz IV hat damals eine große Protestbewegung ausgelöst, monatelang fanden wöchentliche Demonstrationen in ganz Deutschland statt, führte sogar zu einer Spaltung der SPD und letztendlich auch zur Gründung der Linkspartei, die anschließend jahrelang Wahlkampf gemacht hat mit dem Slogan Hartz IV muss weg. Und eine Zeit lang, muss man sagen, auch ziemlich erfolgreich. Doch keine 20 Jahre später wollten SPD und Grüne sich von ihrer eigenen Reform distanzieren und haben 2021 diese Forderung der Linken aufgegriffen und letztendlich selber umgesetzt, nämlich Hartz IV abgeschafft. Ende 2022 hat die Ampelkoalition das sogenannte Bürgergeld eingeführt, was ein Ersatz für Hartz IV sein sollte, der auch wesentlich sozialer sein sollte. Doch viele Kritiker haben damals schon bemängelt, dass die Unterschiede zwischen Bürgergeld und Hartz IV ziemlich gering waren, so dass man eigentlich vor allem davon sprechen müsste, dass Hartz IV letztendlich einfach umbenannt wurde in Bürgergeld. Doch keine 2 Jahre später soll das Bürgergeld wieder zurückgenommen werden. Also nicht ganz. Es heißt nach wie vor Bürgergeld. Es wird auch nach wie vor ein bisschen weniger Geld gezahlt, oder ein bisschen mehr, Entschuldigung, Geld gezahlt als bei Hartz IV. Aber viele Maßnahmen werden verschärft. Auch die Sanktionen werden verschärft, so dass man eigentlich jetzt wirklich davon sprechen kann, dass wir wieder zurück bei einem System wie Hartz IV gelandet sind. Wir sprechen gleich mit dem Politökonomen Patrick Kaczmarczyk darüber, wie es dazu kam, was diese Verschärfungen genau beinhalten und wie gesagt, was sie sagen über die Machtverhältnisse in der Regierung und über den Stand der Klassenkämpfe in der Bundesrepublik. Doch bevor habe ich wie jede Woche die kurze Ansage, wenn dir Jacobin Weekly gefällt, wenn du uns gerne hörst und wenn du möchtest, dass wir noch viele Jahre lang diesen und anderen Podcasts und andere kostenlose Inhalte zur Verfügung stellen, bitte unterstützt uns, indem du den Podcast abonnierst, uns viele Sterne in der Bewertung gibst und vielleicht auch weiterempfiehlst an Freunde und Kollegen. Vielen Dank und bis zugleich mit Patrick. Hi Patrick und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Servus, grüß dich, vielen Dank für die Einladung.
Heute wollen wir über die Verschärfungen beim Bürgergeld sprechen, beziehungsweise die Verschärfungen, die jetzt vor 5-6 Wochen von der Ampelkoalition beschlossen wurde, also Verschärfungen zu ihrem eigenen Gesetz. Aber davor würde ich eigentlich gern nochmal mit dir ein bisschen sprechen über das System davor, also über Hartz IV. Bürgergeld wurde ja Ende 22 verabschiedet von der Koalition als eine Reform zu Hartz IV, was selbst eine Reform war, die 2004, 2005 von Rot-Grün damals eingeführt wurde unter Gerhard Schröder, der sogenannte Genosse der Bosse. Und ich glaube, viele Leute oder viele Menschen in unserer Generation oder die meisten, wenn nicht alle Menschen in unserer Generation, werden sich noch an die Proteste damals erinnern und was für eine sozialpolitische Zäsur das für die deutsche Politik war. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele jüngere Zuhörer, die vielleicht mit Hartz IV aufgewachsen sind oder sich gar nicht an die Zeit davor erinnern können, werden vielleicht gar nicht mehr so genau vor Augen haben, was Hartz IV war und warum das so verhasst war in der Bevölkerung. Weil das war ja eine zentrale Versprechung von SPD und Grüne damals im letzten Wahlkampf, Hartz IV wieder abzuschaffen, 16 Jahre nachdem sie es selber eingeführt haben. Also kannst du vielleicht zuerst kurz rekapitulieren, was war eigentlich Hartz IV, was hat das verändert und was hat das bewirkt und warum war es dann auch so verhasst unter nicht der gesamten Bevölkerung, aber jedenfalls unter großen Teilen und einem großen Teil des Klientels von SPD und Grüne.
Ja, also Hartz IV war ja, ich sag mal, eine Komponente eines viel größeren Arbeitsmarktreformpakets, was vor allem in den Nullerjahren eingeführt wurde, wo es darum ging, Löhne zu drücken, wo es darum ging, die Verhandlungsposition der Arbeit zu schwächen. Und das war Teil eines neoliberalen Paradigmas, was vorherrschte. Und wie du richtig gesagt hast, war es dann Rot-Grün, was es dann umgesetzt hat. Zu Beginn der Nullerjahre war die Arbeitslosigkeit in Deutschland recht hoch und dann wusste man einfach nicht weiter, wie man darauf reagieren soll. Und den einzigen Kanal, den man sich da irgendwie zurechtbiegen konnte, war dann eben die Leute in Jobs zu prügeln, die Peitsche rauszuholen. Das hat natürlich nicht funktioniert die ersten Jahre. Diese ganze Lohnzurückhaltung schwächte den Standort Deutschland, schwächte den Binnenkonsum. Erst nach der Finanzkrise, wo sich dann auch die Vorteile innerhalb der Eurozone, also Deutschland konnte ja auch nicht mehr aufwerten. Der normale Prozess wäre gewesen, Lohnzurückhaltung bei flexiblen Wechselkursen wäre dann einfach gewesen, dass die Währung dann aufwertet und die Vorteile dann dahin wären. Aber so konnte sich Deutschland auf Kosten der anderen europäischen Partner sanieren. Und deswegen ist mit Hartz IV dann auch gar nicht so ein negatives Bild verbunden, sage ich mal, gerade bei den Eliten. Ja, die sagen dann immer, ja, aber schau doch mal, das lief doch ganz gut. Wir hatten hier hohe Arbeitslosigkeit, waren der kranke Mann Europas. Dann kam die Arbeitsmarktreform, die Gewerkschaften wurden zurückgedrängt, die Tariflöhne oder Tarifflucht wurde vereinfacht, Tarifbindung wurde geschwächt und als Teil davon dann auch eben noch Hartz IV eingeführt, damit die Leute wirklich Angst haben davor, in Arbeitslosigkeit zu rutschen, stigmatisiert werden, unter Druck geraten, gegängelt werden vom Staat. Und das hat auch ganz massiv die Verhandlungsposition der Arbeit gegenüber dem Kapital geschwächt. Und auf diese Weise konnte sich Deutschland dann hinten raus durch die besondere Konstellation, die es gab mit dem Euro, dann eben gesund sanieren, indem die Arbeitslosigkeit in den Rest Europas exportiert wurde.
Wir kommen dann gleich zum Bürgergeldreform, aber das würde ich gerne noch ein bisschen weiter verfolgen. Also inzwischen steigt die Arbeitslosigkeit wieder, ne? Sind wieder bei, glaube ich, über 5 Millionen. Korrigiere ich mich nicht falsch, lieber irgendwas zwischen 4 und 5 Millionen. Also diese Zeit nach der Finanzkrise, nach der Eurokrise, wo du sagst, dass Hartz IV auch geholfen hat, die Arbeitslosigkeit in anderen europäischen Ländern zu exportieren, scheint vorbei zu sein. Warum funktioniert dieser Trick sozusagen nicht mehr?
Ja, ich meine, wir haben insgesamt eine sehr, sehr schwache Binnennachfrage. Also das Problem in Europa war ja, dass man eben im Süden, Griechenland vor allem, aber auch in anderen Ländern, Spanien zum Beispiel, dass wir dort hohe Lohnsteigerungen, auch Italien Lohnsteigerungen über dem hatten, was der Produktivität entsprach. Ja, dass dort die Preise dann eben stärker stiegen, die Wettbewerbsfähigkeit ging verloren. Und Deutschland hat eben das genaue Gegenteil gemacht. Man hat die Löhne gedrückt, man hat preisliche Vorteile auf den internationalen Märkten, vor allem im Binnenmarkt gewonnen. Aber es ging eben nur, solange die anderen da eben unsere Produkte kaufen konnten. In den 10er-Jahren hat dann noch teilweise, also das sieht man auch sehr schön, wenn man sich die Zahlen anschaut, hat dann das Konjunkturprogramm in China diese Schwäche in Europa noch ein bisschen abgefedert. Also die deutschen Exporte nach China gingen von 1% hoch auf 2% mit dem Beginn der Eurokrise, also 1-2% des BIP. Also man hat sich da praktisch verdoppelt, während im Rest Europas da auch nicht wirklich viel passieren konnte. Naja, und jetzt hat man auch im Grunde mit den Reformen der frühen 10er Jahre in Europa hat man versucht, aus der Eurozone ein großes Deutschland zu machen, das sich irgendwie aus der Krise heraus exportieren kann. Funktioniert bei so großen Binnenmärkten natürlich nicht. Von daher haben wir dort weiterhin hohe strukturelle Arbeitslosigkeit. Und Deutschland hat schon Leistungsbilanzüberschüsse von 7%. Also ich meine, es wird schwierig, da noch mehr rauszuholen. Und auf Dauer wird das auch, also es ist ohnehin schon klar, dass es auf Dauer nicht gut gehen kann. Wir haben Donald Trump gesehen, wie er gegen Deutschland da gepoltert hat. Wir sehen jetzt, wie Europa, aber auch die USA gegen China reagieren, weil China einen viel, viel kleineren Überschuss relativ zum BIP hat als Deutschland. Also im Grunde so eine Beggar-Thy-Neighbor-Politics, die Deutschland da gefahren hat, diese merkantilistischen Überschüsse, die man da akkumuliert hat über die Jahre hinweg, das wird in dem Ausmaß einfach nicht mehr möglich sein. Und da ist man am Limit. Lohnwachstum in Europa ist, außer in Osteuropa, da ist es ein bisschen verrückt, aber im Rest Europas ist es auch schwach. Von daher werden auch von dort keine großen Impulse kommen. Von daher sind diesem Modell, also waren es ohnehin schon, von Anfang an waren diesem Modell eben bestimmte Grenzen gesetzt, die man hätte sehen können, wenn man sich vernünftig und ein bisschen weitsichtig mit der Thematik auseinandergesetzt hätte, wenn man eben nicht die deutsche Volkswirtschaft als so ein Oma-Erna-Haushalt irgendwie gesehen hätte, dass ich auf den Rest der Welt irgendwie gesund sanieren kann. Hätte man von Anfang an sehen können. Man dachte sich aber, naja, gut, uns stehen ja kurzfristig keine anderen Mittel zur Verfügung. Dann versuchen wir das mal über diesen Kanal. Und jetzt sind die Möglichkeiten dahingehend eben ausgereizt.
Und wie hängt das Auslaufen dieses Geschäftsmodells oder wie auch immer man das framen möchte, wie hängt es dann mit der Bürgergeldreform zusammen? Weil, wie im Eingang gesagt, Hartz IV abschaffen war eine zentrale Versprechung von Grüne und SPD im Wahlkampf 2021. Das war dann auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, trotz Opposition von FDP, und wurde dann Ende 2022 verabschiedet und sah letztendlich vor, eine Erhöhung des monatlichen Geldes von 449 auf ungefähr 502 Euro oder sowas im Monat. Also nicht gerade super viel Geld, macht natürlich einen Unterschied, wenn man auf das Geld angewiesen ist, aber letztendlich reden wir dann von 60 Euro und wurde deswegen auch von einigen Kritikern als lediglich eine Umbenennung von Hartz IV. Kannst du vielleicht kurz erläutern, was war dann wirklich, oder was ist dann wirklich anders beim Bürgergeld, und ist das eine Reaktion auf die wirtschaftliche Lage? Warum hat das bisher zum Beispiel nicht in eine niedrige Arbeitslosigkeit geführt?
Ja, also das Bürgergeld an sich, man hat ja dann doch schon beim Hartz-IV-System gemerkt, also die Wissenschaft hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Gerade im Rest der Welt ist man ja noch ein bisschen weiter als hier in Deutschland. Hier in Deutschland, das hängt man ja immer so ein bisschen hinterher. Aber nichtsdestotrotz ist auch bis hierhin durchgesickert, dass eben das Modell, wir versuchen ganz, ganz viel Peitsche und ganz, ganz wenig Zuckerbrot, eben nicht wirklich für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt sorgt. Und entsprechend dachte man, oder war dann der Ansatz des Bürgergelds, dass man ein bisschen weniger Peitsche und mehr vor allem Weiterbildungsqualifikationen etc. dann anreizt, um dann auch hinten raus zu einem besseren Matching zu finden. Also dass man jetzt eben nicht, ich sag mal ganz platt gesprochen, als Ingenieur, der arbeitslos geworden ist, dann irgendwo in der Metzgerei aushelfen muss, sondern dass man sich dann vielleicht in neuen Feldern, wenn man, nehmen wir mal an, man hat dann irgendeinen Verbrenner oder sowas gebaut und diese Technologie wird jetzt obsolet, dass man diese Qualifikationen dann eben in anderen Feldern anwenden kann. Weil, ja, wenn man bestimmte Fähigkeiten hat, aber die dann im Job dann eben nicht abgefragt werden, entsteht natürlich schon ein volkswirtschaftlicher Verlust, also sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch natürlich für den Menschen selbst. Von daher war das schon ein Wandel zu erkennen in der ursprünglichen Reform, dass man wegging von diesen sehr, sehr harten Sanktionen. Also in den ersten 6 Monaten sollte ja komplett auf Sanktionen verzichtet werden. Es gab mehr Vertrauenszeit. Man wollte das Ganze auf eine eher partnerschaftliche Ebene über Kooperationspläne dann heben. Es gab mehr Freibeträge, also dass man bis zu 40.000 Euro noch beibehalten kann und nicht sofort an irgendwie das Ersparte gehen muss, wenn man ins Bürgergeld rutscht. In den meisten Fällen ist das natürlich eh obsolet, weil Gerade die Menschen mit wenig, also die unteren 40% der Deutschen haben überhaupt kein Vermögen oder sind netto gar verschuldet, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich, auch wenn man im Arbeitsmarkt selbst aktiv ist, wenn man weiß, gut, wenn man jetzt ins Bürgergeld kommt, müsste man vielleicht nicht sofort an die eigenen Ersparnisse ran. Wäre da einem ja auch schon geholfen. Man hat bei den Anforderungen an die Wohnkosten und Größe eine gewisse Karenzzeit geschaffen, dass man da jetzt auch nicht sofort umziehen musste, wenn man ins Bürgergeld rutscht. Und dann gab es eben, wie gesagt, diesen Vermittlungsvorrang, so hieß das oder heißt das, dass man eben sagt, man muss irgendwelche Jobs annehmen, egal ob sie passen oder nicht. Das wurde dann eben ersetzt durch mehr Anreize für Qualifikation. Also das war so der Mindset, wenn man so will, auch wenn das ein bisschen verbranntes Wort ist, aber das hat sich dann schon geändert. Weiterbildungsbonusse gab es etc. pp. Also da könnte man schon sagen, da haben wir einen Schritt in Richtung Moderne gemacht. Von den Regelsätzen hast du richtig angesprochen. War das jetzt nichts, wo man sagen würde, boah, die können sich ja jetzt aber wirklich problemlos dann zurücklehnen. Von den Regelsätzen her blieb es dünn. Aber nichtsdestotrotz, es gab Verbesserungen zum vorherigen Modell. Was wir jetzt haben, ist, dass im Grunde die Medien, aber auch konservativen Parteien endlos dagegen geschossen haben. Also aus dem Bürgergeld wurde ja eine Art bedingungsloses Grundeinkommen teilweise gemacht oder so wurde das geframed, was natürlich überhaupt nicht stimmte, aber was dann teilweise verfing. Es wurde natürlich auch vermischt mit anderen, ich sag mal, sozialpolitischen Sprengstoffen. Ja, weil es ist selten, dass, wenn denn dann irgendwelche Leute über das Bürgergeld monieren, dass sie dann praktisch nur auf die 502 beziehungsweise 563 Euro Regelsatz verweisen, sondern meistens rechnen sie da ja auch noch Leistungen drauf, die man auch bekommt, wenn man zum Beispiel arbeitet, ne? Stichwort Wohngeld oder Kindergeld. Und dann kommen dann irgendwie absurde Zahlen, wenn man halt, was weiß ich, dann bei News oder Bild liest, ja hier Bürgergeld, zweimal Regelsatz von 563 Euro plus dann so und so viel Kindergeld plus so und so viel Wohngeld. Das macht jetzt wegen der hohen Mieten das und das. Und dann ist man bei 5.000 netto oder irgendwie sowas. Ja, also das sind dann eben die Zahlen, mit denen da gespielt wird, die da benutzt werden, um die Leute dann gegen das Bürgergeld aufzuhetzen. Und die Ampel, die ja bekanntlich auch eine Oppositionspartei in der Regierung mit drinne hat, hat sich dann davon dann eben treiben lassen und bestimmte Regelungen dann einfach zurückgefahren. Also bei den Sanktionen zum Beispiel ist ja die Gängelung der sogenannten Totalverweigerer, die eine unglaublich geringe Zahl, also 15.000 oder 16.000 sind das ja geschätzt. Man weiß es nicht genau. Aber das
in ganz Deutschland.
Genau, in ganz Deutschland. Und denen kann jetzt das komplett gestrichen werden, das Bürgergeld für 2 Monate. Bei Pflichtverletzungen, Sanktionskürzungen von 30% werden schneller eingeführt. Der Weiterbildungsbonus von 75 Euro im Monat wurde gestrichen. An der Zumutbarkeit wurde geschraubt. Das ist ja auch mal so die Frage, was ist zumutbare Arbeit? Wurde jetzt beispielsweise die Fahrzeit erhöht, dass man 3 Stunden pro Tag, also 1,5 Stunden hin, 1,5 Stunden zurück, dass das eben als zumutbar gilt. Und das war wirklich, also man muss ja auch bedenken, dass Teile der Reform hin zum Bürgergeld ja auch durch das Bundesverfassungsgericht erzwungen wurden, das ja gesagt hat, so wie die Regel waren, auch gerade mit den Sanktionen, das ist nicht so wirklich vereinbar mit der Menschenwürde. Bin mal gespannt, wie das jetzt mit den jetzigen Verschärfungen, die ja genau das wieder kassiert haben, wie das dann damit einhergeht. Da gab es ja auch Diskussionen unter den Juristen, ob das Verfassungsgericht jetzt das in die eine oder andere Richtung erlaubt oder nicht. Und dann ging es irgendwie um einzelne Worte, ob und oder das oder. Und dann die Frage der Zumutbarkeit. Und also das ist dann, da bin ich als Nicht-Jurist, bin ich da raus. Aber auch das wird noch mal eine spannende Debatte. Und eine andere Sache, die nicht beschlossen wurde, aber wo es dann eben, ich sag mal, mit so einer, wenn man so eine Zentralbanksprache benutzen will, so einer Forward Guidance, ne? Also eben wie die Politik in der Zukunft aussehen wird, hat man da auch schon angekündigt, dass es dann irgendwie wahrscheinlich Nullrunden geben wird. Also im Grunde hat man vieles von dem, was man irgendwie besser machen wollte, dann wieder zurückgefahren. Real ist man wieder auf Hartz-IV-Niveau. Aber helfen wird das natürlich nicht der jetzigen wirtschaftlichen Schwäche. Das ist auch, glaube ich, jedem klar, der noch mehr als 5 funktionierende Gehirnzellen hat.
Ja, du hattest vorhin gesagt, oder als du noch über Hartz IV gesprochen hast, meintest du, dass Hartz IV erheblich die Verhandlungsmacht der Arbeiterschaft gegenüber den Arbeitgebern geschwächt hat. Und jetzt vorhin, als du über die Bürgergeldreform gesprochen hast, da hast du über einfach wissenschaftliche Einsichten gesprochen, dass einfach die Wissenschaft, die Wirtschaftswissenschaften jetzt weiter sind und jetzt sieht man ein, dass so eine harte Austeritätspolitik, wie Mitte der 2000er gefahren wurde, dass das einfach nicht funktioniert. Jetzt haben wir aber 2 Jahre später, nicht mal 2 Jahre später, 1,5 Jahre später, geht es zurück auf die Art von Politik, die wir Mitte der 2000er gesehen haben. Mir scheint, als würdest du da ein bisschen so 2 Ebenen durcheinander mischen. Also zum einen tatsächlich so Wirtschaftswissenschaften, was hilft der Wirtschaft und was nicht, aber auch Machtfragen. Ne? Also würdest du sagen, dass zum Beispiel die Bürgergeldreform vielleicht zu großzügig gegenüber der Arbeiterschaft war, so dass ihre Verhandlungsmacht zu sehr gestärkt war und deshalb auch die bürgerlichen Parteien, die vor allem ja die Arbeitgeberseite vertreten, da so eine scharfe Attacke gefahren haben?
Ja, also ich meine, diese beiden Seiten, die kann man ja, diese auf der einen Seite die wissenschaftliche Frage, aber auf der anderen Seite diese Machtfrage, die kann man ja auch nicht komplett voneinander trennen, weil letztendlich ist ja auch das, was du als Politik gerade durchsetzen kannst, auch abhängig davon, was du für Argumente dann eben hervorbringen kannst. Und gut, vielleicht verfangen dann, populistische Parolen ein bisschen einfacher als solide Sachargumente, aber nehmen wir nochmal einen anderen Aspekt, der ursprünglich gar nicht mal so schlecht war, aber dann ja auch durch das, was passiert ist, im Grunde wieder einkassiert wurde, die Mindestlohnerhöhung. Das war ja auch etwas, wo wir schon gesehen haben, dass die Arbeitgeberverbände, Medien, konservative Ökonomen etc. Argumente aus der Mottenkiste gekramt haben. Aber es war jetzt auch nicht mehr so wie vor der Einführung des Mindestlohns, also vor über 10 Jahren, wo dann gedroht wurde, irgendwie jeder Euro Mindestlohn vernichtet so und so viele Millionen Jobs oder irgendwie sowas. Also man war schon auch aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber hinaus, ja, dass man sagen könnte, so, es ist empirisch eindeutig nachzuweisen, Mindestlohn bei 2/3 des Medianlohns hat überhaupt keine negativen Beschäftigungseffekte, vielmehr fördert er die Nachfrage, Strukturwandel, weil dann eben weniger produktive Tätigkeiten einfach wegfallen, nicht mehr gemacht werden und die Menschen dann eben in anderen Feldern eingesetzt werden etc. Also diesen Argumentationsstrang konnte man schon gut nutzen, konnte man schon gut spielen und diese Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro war dann ja schon ein Sprung, sage ich mal, der knapp 6 Millionen Menschen, vor allem dabei Frauen, dann geholfen hat, da ihre Lebenssituation zu verbessern. So mit der Inflation ist es real natürlich dann halt wieder einkassiert worden, dann müsste man jetzt wieder nachsteuern, wieder gegensteuern, auch wenn man sich die Mindestlohnrichtlinie der Europäischen Union anschaut. Da müsste der Mindestlohn ja bei irgendwo unter 15 Euro liegen, 14,60 Euro oder sowas in dem Dreh war das, glaube ich. Von daher, also diesen Strang, den kann man benutzen. Auf der anderen Seite ist die Frage, ob die Verhandlungsmacht der Arbeit zu viel gestärkt wurde durch diese Reform. Das sehe ich nicht, also überhaupt nicht. Manche Dinge, wie beispielsweise Bürgergeld in der ursprünglichen Form, wie die Mindestlohnerhöhung, haben die Situation für die Arbeit verbessert, weil natürlich war dann auch der Druck auf den unteren Lohngruppen, da höhere Löhne zu fordern, war da. Und wenn man sich mal anschaut, wie das Kapital agiert, also auch bei der Erbschaftssteuer sieht man das sehr, sehr gut. Was sie eben nicht wollen, ist, dass irgendeine Büchse der Pandora geöffnet wird, die dann eben Schritte ermöglicht für weitere Reformen im Sinne der 99% der Bevölkerung und der arbeitenden Bevölkerung. Und ich glaube, hier liegt dann eher das Problem, dass man gesehen hat, boah, jetzt ne, haben die ihr Mindestlohn erhöht und die Grundsicherung verbessert. Was machen die im nächsten Schritt? Wird es vielleicht noch eine bessere Grundsicherung geben? Werden sie den Mindestlohn vielleicht noch mal stärker erhöhen? Wir haben ja gesehen, was die Mindestlohnkommission gemacht hat. Also die Politik, die zieht sich da raus, sagt dann immer auch Tarifautonomie und so, da können wir nichts machen, finden wir zwar nicht cool, aber naja, was sollen wir machen? Interessanterweise hatte man in den frühen 2000er Jahren, als es um Lohnrepression ging, überhaupt keine Probleme, die Tarifautonomie auszuhebeln. Da hat man sich ganz klar auf die Seite der Arbeitgeber geschmissen. Man hat unglaublichen Druck auf die Gewerkschaften ausgeübt. Und ja, aber da war das in Ordnung. Da ging es ja in die andere Richtung. Jetzt, wo man eben von unten nach oben anpassen soll, da ist das ein bisschen problematisch. Von daher war das, glaube ich, eher das, was man auf der Seite da befürchtet hat, dass man eben die Tür jetzt aufgestoßen hat für, oder was heißt die Tür? Man hat die Tür einen Spalt breit aufgemacht, um eben weitere Verbesserungen voranzubringen und einfacher durchdrücken zu können. Und ja, vielen gefällt das natürlich gar nicht und entsprechend wurden da alle Kanonen aufgefahren, um das Ding zu zerschießen. Und das ist der Seite leider gelungen, das muss man auch so ehrlich sagen.
Ja, apropos den vielen, denen es nicht gefällt. Was sagt, meinst du, oder deiner Meinung nach, die jetzigen Verschärfungen, was sagen sie über die Machtverhältnisse innerhalb der Ampelkoalition selbst aus? Weil Grüne und Sozialdemokraten verweisen natürlich gerne auf die FDP und geben insgesamt der FDP die Schuld, dass die Koalition nicht fortschrittlicher ist, nicht sozialer ist etc. Wir reden aber von dem kleinsten Partner, der vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl aus dem Bundestag zu fliegen droht. Kann man wirklich so viel Schuld auf die FDP schieben oder sind zumindest manche Sozialdemokraten Grüne nicht heimlich dankbar, dass sie diese Ausrede haben, dass sie eben eine solche Politik umsetzen können, ohne gänzlich die Verantwortung dafür übernehmen zu müssen?
Ich glaube, beides trifft zu. Also auf der einen Seite ist natürlich die FDP, ich sag mal so, der letzte Bodyguard des Kapitals. Also wir sehen das auch bei anderen Themen, Stichwort Schuldenbremse, es stand letztens, glaube ich, im Spiegel Lindner auch irgendwie Gandalf zitiert da, ne, wie, also ihr kommt nicht vorbei. Und naja, wenn man dann eben selbst mit in den Abgrund geht, dann ist das eben so. Also die FDP opfert sich da auf. Die haben natürlich auch, also das muss man ja auch bei diesen Debatten immer wieder mit berücksichtigen, wie die Machtverhältnisse hinter diesen Parteien sind. Ja? Also die CDU, FDP, teilweise auch AfD aus bürgerlichen Kreisen, die haben überhaupt kein Problem damit, an Geld und Finanzierung zu kommen, um eben ihre Ideen zu pushen. Das sind natürlich dann, ich sag mal so, ja, Exekutivorgane, sage ich mal, der Interessen, die dahinter stehen, wenn man so will. Und dem gegenüber müsste man dann ja was entgegensetzen können. Und ich glaube, wir haben teilweise, weil auch die Relationen sind ja völlig verschoben. Ja, wenn man in Berlin-Mitte irgendwie unterwegs ist und man sagt, man hat irgendwie was mit der FDP, mit der SPD zu tun, dann wird man ja schon, oh, das ist ja schon sehr, sehr links und oh, die können ja nicht so richtig Wirtschaft und ja, man denkt sich so, hä? Also wo ist denn die SPD links? Ja, wo? Also zeigt es mir, ich sehe keine linke SPD, die gibt es nicht. Man hatte vielleicht einen kurzen Moment mit der letzten Wahl, mit den Parteivorsitzenden Nova Bo und Saskia Esken, wo es so ein Window of Opportunity gab, ja, da mal was zu machen. Aber im Grunde wurde das dann mit der Koalition auch direkt beerdigt. Also naja, das sehe ich nicht, aber so sind eben die Denkverhältnisse in Berlin-Mitte. Und viele Sozialdemokraten und Grüne, gerade die in Anführungszeichen dann als reallos gelten, lassen sich davon auch vereinnahmen, ja, weil sie jeden Tag ständig zubombardiert werden mit irgendwelchen Einladungen von irgendwelchen Arbeitgeberverbänden, von Medien und da hört man immer und immer und immer wieder die gleiche Message aus vielen verschiedenen Richtungen, die dann einen beschallt. Manche wollen dann vielleicht auch, was weiß ich, gerne auf dem einen Panel hier auftreten oder mal bei Pioneer auf dem Boot irgendwie was sagen, weil dann zeigt sich ja, dass die halt irgendwie wichtig sind und dann verweichen dann auch so die eigenen Positionen und dann sagt man ja und ne, dann irgendwie hat man dann eben so eine gute Ausrede, sage ich mal, wenn man auf die FDP verweisen kann, dass die da alles blockiert und man selbst würde ja, aber man muss jetzt halt einfach nur gucken, was realpolitisch möglich ist und realpolitisch ist nicht mehr möglich und deswegen wurschtelt man sich da halt einfach so durch.
Ja, du hattest von dem Window of Opportunity gesprochen, vor vielleicht 4 Jahren. Wir haben es damals bei Jacobin auch wahrgenommen, haben auch deshalb nicht zufällig Kevin Kühnert in unserer ersten Ausgabe groß gefeatured mit einem sehr ausführlichen Interview. Jemand, der durchaus enttäuscht hat sozusagen aus unserer Perspektive mit seiner eigentlichen Politik. Und man hatte diese sogenannte oder ob so genannt oder nicht, egal, diese linke Parteiführung eine Zeit lang. Es ist dann auch der SPD auch gelungen, mit Scholz und mit einem Wahlkampf, der vielleicht, ich würde ihn jetzt nicht als links bezeichnen, aber Scholz Respektwahlkampf war durchaus sozial konnotiert und hat offensichtlich ziemlich viele Arbeitnehmer abgeholt, sodass die SPD überraschenderweise relativ gut dastehen konnte bei der Wahl. Jetzt liegt die SPD wieder bei 15% in den meisten Umfragen, die Grünen zwischen 10 und 11, die Linkspartei, der dritte mögliche Spieler in einer rot-rot-grünen Koalition oder in einem, sagen wir, in einer Fortschrittskoalition, die dem Namen gerecht wird, liegt bei 3%. Das heißt, wir haben bundesweit nicht mal 30% für eine soziale Politik in dem Sinne, abgesehen vom BSW, aber ist natürlich ein anderer Faktor, über den man vielleicht gesondert sprechen müsste. Siehst du noch Chancen momentan für eine progressive Wirtschaftspolitik innerhalb sozusagen reformistischem Rahmen, also jetzt ohne die Revolution auszurufen? Es scheint gerade, als würden die Machtverhältnisse in der Politik gewaltig Richtung eine neoliberale oder eine rechte Politik gehen.
Ja, das ist auch meine Einschätzung. Also ich stelle mir das so vor, wie Leute, die heute noch über die 70er sprechen, wie das damals war, ne? Also man kam ja, ich sag mal, aus der Nachkriegszeit, wo man sehr, sehr starke Sozialpartnerschaft hatte, Gewerkschaften auf Augenhöhe mit großen Industrieunternehmen, wo man wirklich eine tolle Teilhabe hatte an der Gesamtentwicklung, wo die Löhne gemäß der goldenen Lohnregel, ne, immer ein bisschen stärker stiegen als die Produktivität. Immer so
bessere
im Rahmen.
Musik auch.
Bitte?
Bessere Musik auch, nur nebenbei.
Bessere Musik, das mag ich jetzt nicht so unbedingt zu beurteilen, aber ich meine, so die Dynamik war einfach eine andere. Und dann kamen die beiden Inflationskrisen, 73, 79, also vor allem die 79 hat dann sehr, sehr doll reingeknallt und im Grunde die Machtverhältnisse von der Arbeit weg zum Kapital verschoben. Und da wurde eine Krise wirklich sehr, sehr gut ausgenutzt über diese sehr gut organisierten rechten neoliberalen Strukturen, die es da gab. Und was Ähnliches sehe ich jetzt auch. Also man geht volle Kanone in diese Krise rein, um das bisschen Fortschritt, was man hatte, eben zurückzudrehen. In vielen Teilen hat man das ja auch geschafft. Beim Mindestlohn ist jetzt nichts mehr da, was halt nicht auch wäre, wenn die SPD nicht in der Regierung wäre. Wie gesagt, Bürgergeld ist wieder Hartz IV mit vielleicht ein bisschen bunten Streuseln obendrauf, aber im Grunde ist das System unangetastet von dem, was es war. Von daher ist es denen gelungen, aber die machen ja immer wieder weiter. Ja? Also jetzt werden auch wieder von allen möglichen Medien, Ökonomen, wird eine neue Agenda 2030 im Sinne einer Agenda 2010 gefordert und so weiter. Und das sieht düster aus, weil die progressiven Parteien entweder überhaupt nicht vernünftig organisiert sind, in der Gesellschaft überhaupt nicht mehr verankert sind und auch intellektuell dem Ganzen wenig entgegenzusetzen haben. Also ich war wirklich schockiert zu sehen, wie sich die SPD von der Welle an reaktionärer Kritik, die an der Politik aufkam, gerade an den paar Sachen, die Regierung vielleicht mal gut angesetzt hat, wie man sich da halt völlig breitschlagen lassen und im Grunde da alles zurückgenommen hat, ohne dass man selbst dann irgendwie geguckt hat, wie kann man über die eigenen Zugänge, die man zu den Medien hat, wie kann man über, was weiß ich, Influencer, wie kann man über lokale Strukturen, die es vielleicht noch irgendwo gibt, über Vereine vor Ort etc., wie kann man da ein Gegennarrativ entwickeln? Das war, also da hatte man ja nichts, da hatte man gar nichts und wie gesagt, in vielen Bereichen, also ich sehe das durch die Bank weg, übernimmt man dann einfach, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, neoliberale Narrative, ja, gibt dem vielleicht hier und da mal so ein paar rote Farbtupfer, damit das dann auch bei denjenigen, die da irgendwie adressiert werden, ja, was weiß ich, irgendwelche Unternehmensverbände oder so, dass dann halt so, oh, okay, das ist schon sehr links, aber können wir gerade noch so durchgehen lassen. Aber im Grunde, der Kern bleibt dann eben neoliberal. Also ich sehe da die Probleme. Organisation, Strukturen, Machtverhältnisse, aber auch intellektuelle Substanz ist sehr, 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 sehr schwach. Von daher, also gut sieht es nicht aus.
Verglichen, also du hattest hier die 70er erwähnt, also ich würde sagen, verglichen Sowohl mit Ende der 70er, Anfang der 80er als auch mit der Einführung von Hartz IV ist der Widerstand aus dem linken Flügel der SPD zum einen, wie du schon erwähnt hast, aber auch aus den Gewerkschaften wirklich sehr schwach und fast verstummt, würde ich sagen. Da ist kaum eine gesellschaftliche Mobilisierung zu sehen, geschweige denn von der Art von Demonstrationen, die wir Anfang der 2000er gesehen haben. Das liegt sicherlich an den Gründen, die du erwähnt hast. Auch ich kann mir auch vorstellen, dass für viele Gewerkschaftsbossen sozusagen es trotzdem besser ist, mit einer SPD eine Regierung, mit der man zumindest sprechen kann, und man will das vielleicht nicht aufs Spiel setzen. Aber wir stehen jetzt, also wir stehen erstens vor Wahlen, Landtagswahlen am Wochenende, die wirklich düster aussehen für die linke Kräfte. Nochmal abgesehen vom BSW, das kann man vielleicht auch als Hoffnungsschimmer interpretieren aus einer Perspektive. Aber für Grüne, SPD und Linke sieht es wirklich katastrophal aus, und natürlich sieht es sehr gut aus für eine durch die Bank neoliberale AfD. Und die Bundestagswahl ist auch nur ein Jahr entfernt, wo, wie gesagt, laut der letzten Sonntagsfrage zumindest Rot-Rot-Grün auf weniger als 30% käme. Gut, wir sind uns einig, die Lage sieht beschissen aus. Und wir sind uns einig, dass unsere Seite oder die Seite der Arbeitnehmer nicht besonders gut aufgestellt zu sein scheint. Wenn du als jemand, der auch zu denjenigen gehört, der versucht, innerhalb der SPD für eine linkere Wirtschaftspolitik zu plädieren, wenn du eine Forderung oder ein Konzeptprojekt nennen könntest, womit man wieder in die Offensive kommen könnte, also in Sachen Wirtschafts- und Sozialpolitik, was wäre für dich eine wichtige Reform, wichtige Forderung, die progressive Kräfte mehr auf den Schirm haben müssten und vielleicht, worum sie ihre Arbeit besser koordinieren könnten?
Ich glaube, das Problem, das Hauptproblem, das ich dann sehe, wenn man mit irgendwelchen Forderungen rausgeht, ist einfach gerade die Glaubwürdigkeit. Ja, also ich glaube, gerade nach dieser Regierung, wenn wir uns mal anschauen, wo wir stehen, 2023 Reallohn auf dem Niveau von 2015, wie gesagt, Grundsicherung einkassiert, Lebensmittelpreise durch die Decke gegangen, also ne, die Terms of Trade, sage ich mal, in dem Bereich, also das... Gut, das ist jetzt ein falscher Begriff, aber ich sag mal, für normale Haushalte, das Preisniveau, das insgesamt einmal angestiegen ist, die Inflation mag jetzt zurückgehen, das ist ja auch was, womit sich die Ampelparteien halt irgendwie brüsten, aber nichtsdestotrotz ist das Preisniveau für viele Menschen noch weiterhin katastrophal, auch wenn die Inflation jetzt zurückgeht. Wohnungslage in den Großstädten hat sich verschärft, Bauministerin hat da völlig versagt. Von daher ist es halt so, ja, du kannst die tollste Forderung der Welt raussetzen, und wer würde dieser SPD dann noch glauben? Also ich meine, die Leute, ich bewundere wirklich die Leute, die dann irgendwie noch rausgehen an den Wahlständen und so, weil, ja, ich meine, ich bin ja auch Parteimitglied, aber ich bin da auch irgendwo ehrlich, und wenn man mich dann fragt, so ja, wähl die SPD, weil, ja, also ich könnte sagen. Ja, vielleicht sagen, ohne das Einzige, was man vielleicht, glaube ich, noch sagen könnte, ohne da zu groß das Gesicht zu verlieren, ist, dass es ohne die SPD schlimmer sein wird als mit SPD. Ja, und da haben wir beispielsweise jetzt mit der Stabilisierung der Rente, also auch dort hat man ja gesehen, die Renten, die sind ja auf einem katastrophalen Niveau. Nichtsdestotrotz wird das System von allen Seiten auch beschossen, ja, dass wir länger arbeiten müssen und Renten gekürzt werden müssen etc. Ja, bei Durchschnittsrenten von 1.300, 1.400 Euro irgendwie was in dem Dreh. Also das ist völlig, völlig, völlig verrückt. Aber nichtsdestotrotz hat die SPD in der Hinsicht zumindest standgehalten, und dieses schlechte Niveau, auf dem wir sind, hat das irgendwo gerettet. Von daher, da könnte man sagen, ja gut, also ne, da hat die SPD mal was sie sich auf die Fahnen schreiben kann. Aber ansonsten im Hinblick mit, wie soll der zukünftige Industriestandort aussehen, wie soll die Arbeit der Zukunft aussehen, wie wird der Wohnraum in Zukunft aussehen, da hat man jetzt aufgrund der Politik, die man gemacht hat. Man hat natürlich auch einen Finanzminister gehabt, der überall den Hahn zugedreht hat, aber auch im Kanzleramt gab es ja welche, die damit nicht unzufrieden zu sein schienen. Von daher ist, ich meine, da ist eben von der Glaubwürdigkeit her nicht viel über. Und was progressive Parteien, also ich fände es besser, wenn man jetzt in die Opposition ginge, in der nächsten Legislatur und dann anfängt, ähnlich wie die Demokraten es bei Biden gemacht haben, dass man dann wirklich alles, was man an Strukturen hat, die irgendwo mit den Parteien zusammenhängen, Denkfabriken, Stiftungen, Sozialverbände, Gewerkschaften, Kirchen, alles, was dazugehört, dass man sich da koordiniert und dann wirklich systematisch ein Programm entwickelt, mit dem man dann glaubhaft dann 2029 oder 30 dann in die Wahl gehen kann und sagen kann, hier, wir haben den und den Plan, wir haben jetzt hier Druck gemacht in der Opposition, dass nicht gekürzt wurde etc. Ja, das also auch aus der Opposition heraus kann man sehr, sehr gute Politik machen. Das konnten die Grünen beispielsweise auch nicht schlecht. Ja, viele der Dinge, die dann von der GroKo umgesetzt wurden, wurden von der Opposition angetrieben, Ehe für alle oder Atomausstieg etc. Es war ja jetzt nichts, was die GroKo haben wollte, sondern was von einer klugen Oppositionsarbeit da gepusht wurde. Von daher würde ich sagen, müsste man sich da so organisieren, dass man dann wirklich ein holistisches Programm entwickelt über Industriepolitik, Lohnpolitik, Wohnungsmarktpolitik, auch Migrationspolitik, aber jetzt nicht im Sinne von wir schieben alle ab, weil das ist auch was
was die Rechten können.
Ja, was die Rechten können, und es löst auch kein einziges Problem, wenn Fluchtursachen nicht bekämpft werden, wenn den Kommunen Gelder gestrichen werden und so weiter und so fort. Also, aber ne, das muss dann halt auch irgendwie mit aufs Programm, so dass man dann wirklich bei der nächsten Wahl dann ähnlich wie Biden, also ich meine, die haben ja die Schublade aufgemacht und hatten dann den IRA und Chips Act und was auch immer da schon da, weil sie eben wirklich gute Grundlagenarbeit in der Zeit unter Trump geleistet haben, was ein Riesenschock für die Demokraten war. Und wir müssten uns da eben auch neu bündeln, neu aufstellen und dann mit einer neuen Programmatik dann da reingehen und dann mit der Glaubwürdigkeit vielleicht, dass man jetzt mal Abstand nimmt von einer Regierung, wo man irgendwie ja, hier und da vielleicht mal wieder versucht, das Schlimmste zu verhindern. Wie gesagt, das kann man auch über die Oppositionsarbeit machen. Ich meine, im Grunde habe ich jetzt auch eher das Gefühl, dass die Opposition die Arbeit der Regierung bestimmt als sonst irgendwer. Und dann könnte man wieder in Richtung Gestaltung gehen. Aber so ein weiteres Kuddelmuddel oder sowas, das wird den Niedergang irgendwie nur verstetigen, verallmählichen, bis man dann irgendwann auch vielleicht mit der 5%-Hürde zu kämpfen hat oder 4%, je nachdem, was dann hinten mal rauskommt.
Gut, vielen Dank, Patrick. Ich glaube, darüber könnte man jetzt noch eine weitere halbe Stunde oder länger sprechen, aber wir wollten eigentlich über Bürgergeld heute sprechen, das haben wir auch getan. Vielen Dank für die sehr informative und einsichtsreiche Diskussion. Ich würde vielleicht gerne ein anderes Mal mit dir weiter über den Punkt für eine neue linke Problematik sprechen, aber für heute, das war's. Vielen Dank nochmal und hoffentlich bis bald.
Vielen Dank, bis bald.
Das war wieder eine Folge von Jacobin Weekly. Danke nochmal an Patrick für das sehr interessante Gespräch und danke an euch für das Zuhören und eure Loyalität. Wenn ihr ein Thema oder vielleicht auch einen Gast vorschlagen möchtet für kommende Folgen, ihr tut das am besten, indem ihr entweder einfach einen Kommentar unten in der Kommentarspalte schreibt auf YouTube oder uns einfach eine Mail schickt an redaktion@jacobin.de. Und nochmal, wenn ihr den Podcast gut findet und wenn ihr wollt, dass ich noch lange hier solche Folgen aufnehme und kostenlos zur Verfügung stelle, dann könnt ihr uns auf jeden Fall unterstützen oder solltet ihr uns auf jeden Fall unterstützen, indem ihr den Podcast erstmal abonniert, auch eine gute Bewertung abgibt auf dem jeweiligen Plattform, das ihr für den Podcast benutzt und vielleicht auch den Podcast weiterempfiehlt unter Freunden, Kollegen etc. pp. Wenn ihr das alles schon getan habt und den Podcast aber noch mehr unterstützen möchtet als das, könnt ihr das am besten tun, indem ihr ein Abo bei Jacobin abschließt unter www.jacobin.de/abonnieren, weil tatsächlich die jährlichen Abos die gesamte Basis legen, auf der wir die Podcasts, die Online-Ausgabe und auch unsere YouTube-Präsenz aufbauen und weiter ausbauen. Allerletzter Schritt, den ihr unternehmen könnt, wenn ihr wirklich zu unseren Top-Fans gehören möchtet, ist auch uns eine monatliche Spende zu geben. Das richtet ihr ein unter jacobin.de/spenden. Das gibt uns noch zusätzliches Geld, um unser Angebot und unsere Operations weiter auszubauen. Keiner von uns verdient groß Geld an dieser Sache. Einige von uns, wie zum Beispiel ich, machen das ehrenamtlich neben dem regulären Broterwerb. Und wir sind auf jeden Fall mehr als dankbar für jeden einzigen Euro, den ihr uns überweist, damit wir dieses Projekt weiter aufbauen können. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.